Schräg im Stall, der politische Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkat.
Thomas, du bist heute richtig schick. Woran liegt's?
Ja, ich komme gerade von der Abstimmung. Ja. Wir haben Bundeswehreinsatz in Mali abgestimmt und ich habe dafür gestimmt. Und da geht man immer ein bisschen adretter gekleidet, wenn man zu den bürgerlichen Parteien geht. Die Linken, die schauen da immer ein bisschen verluderter raus.
Wir sitzen ja auch gerade im Bundestag. Für die Leute, die das hier gerade hören und nicht sehen, wieder bei dir im Büro. Wir reden aber heute nicht über die Bundeswehr und den Einsatz in Mali, sondern über die Automobilindustrie. Abwrackprämien und ob es eigentlich sinnvoll ist, die Automobilindustrie so zu fördern, wie sie gerade gefördert wird. Und das ist schon mal als erste Frage, was ist deine allgemeine Meinung gerade zum ganzen Thema Prämien und wie siehst du das?
Also wir haben jetzt wieder ein Mini bestellt.
Ja.
Der letzte war ein Hybrid. Jetzt wird es ein reiner Elektro-Mini und wir kriegen, glaube ich, die Prämie ist von 4.000 auf 6.000 Euro schon erhöht worden, also lang vor Corona.
Ja.
Und trotzdem ist eigentlich das Wachstum der Elektromobilität in Deutschland relativ gering.
2%.
Ja, also ich bin jetzt nicht der Meinung, dass Prämien rein volkswirtschaftlich gesehen für Autos, dass die jetzt sonderlich viel bewirken, das ist das eine. Und zum anderen, sagt das so ganz offen, die BMWs, Daimlers und Volkswagen, die haben ja im Grunde die Transformation zu modernerer, umweltverträglicher Antriebstechnik richtig verschlafen. Und ich finde, Schlafmützen sollte man nicht subventionieren.
Ja. Ja, krass, ich hätte jetzt eigentlich mit einer anderen Meinung von dir gerechnet, weil das ja eigentlich, ja, weil das genau das sage ich ja auch. Also wenn wir uns zum Beispiel die Werte anschauen von der BMW 5er Reihe, die wird ja zum Beispiel gerade auch, die kommt da auch mit in diese Prämie rein, oder die E-Klassen, die stoßen ja 140 Gramm Kohlendioxid aus auf einem Kilometer. Und eigentlich ist der EU-Richtwert bei 95, also maximal 95 Gramm pro Kilometer werden, aber trotzdem halt in diese Prämie mit aufgenommen.
Jetzt möchte ich aber zuerst wissen, wieso dich wundert, dass ich diese Meinung habe.
Na, weil, also...
In welchem Bild bin ich bei dir?
In keinem schlechten Bild, aber eigentlich bin ich gerade bei solchen nachhaltigen und Klimathemen ja doch dann schon weiter vorne an der radikalen Front und stelle mich dagegen, auch gegen die Industrie, als du das tust, weil du ja eigentlich immer schon ein Freund gerade auch von der deutschen Industrie. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass du von der Automobilindustrie vielleicht ein Freund bist.
Also ich habe ja über 20 Jahre bei Daimler-Benz gearbeitet.
Ja.
Und ich war 5 Jahre bei der Conti in Hannover, einer der drei großen Automobilzulieferer.
Ja, deswegen.
Nichtsdestoweniger. Und ich komme von der Innovationsseite her. Dass man moderne Antriebstechnik braucht, das zeigt uns ja der Tesla. So, und ich habe schon vor Jahren übrigens, bevor ich Abgeordneter war, habe ich mir den Winterkorn, den damaligen Chef von Volkswagen, voll aufs Korn genommen und habe gesagt, er muss zurücktreten. Ich war der allererste, der den Rücktritt bei Dieselgate von Winterkorn gefordert hat. Ja. Weil mit Lug und Trug wird ein Unternehmen nicht geführt, hat eins. Und zweitens, solche Unternehmen, die dürfen sich aufgrund des Erfolgs mit etablierten Produkten nicht auf den faulen Hintern setzen.
Ja.
Die müssen innovieren nach vorne. Denn eins ist klar, wenn jetzt der Tesla beginnt, Hunderttausende von Autos in Deutschland zu produzieren, dann sitzt der Konkurrent direkt im eigenen Land.
Ja, ich denke, über den Dieselskandal müssen wir nicht reden, aber darauf jetzt mal bezogen, hältst du es denn überhaupt für fair, dass weiterhin Unternehmen wie zum Beispiel Volkswagen vom Staat so eine Hilfe bekommen, die sich ja in den letzten Jahren unglaublich daneben benommen haben?
Also ich glaube, dass man kann darüber nachdenken, wie die Elektromobilität gefördert wird, aber mehr nicht.
Ja.
In der deutschen Automobilbranche steht allemal schon vor Corona ein Restrukturierungsprozess an.
Ja.
Die Automobilbranche war schon vor Corona krisenanfällig.
Ja.
Das heißt, Und da bin ich dann schon sehr marktwirtschaftlich und sage, Augenblick mal, da soll der Steuerzahler nicht die Krisenanfälligkeit und die Sünden in der Technologieentwicklung oder in der Absatzpolitik auch noch mitfinanzieren.
Du sprichst ein gutes Thema an. Der Steuerzahler finanziert ja diese Prämien mit, gerade aber halt auch bei Modellen.
Ja, vom komplett macht er das.
Ja, ja, und aber gerade auch bei Modellen, also zum Beispiel ein 5er BMW oder die BMW S-Klasse, teilweise so sogar SUVs fallen da mit rein. Das kaufen ja eigentlich nur Menschen, das kauft eine Zielgruppe, die diese Prämie nicht unbedingt braucht. Also hier werden ja keine Modelle gefördert, die zum Beispiel sozial schwache Menschen kaufen, sondern überwiegend Modelle, die ja sowieso überwiegend von einer sehr gehobenen Schicht gekauft werden.
Ja, also deswegen versucht ja die Politik sozusagen, je geringer der Kaufpreis ist, umso höher ist die Prämie.
Ja.
Das ist ja, da ist eine gewisse Logik drin. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Ich komme eigentlich von der Technologieseite her. Ich finde, man sollte neue Technologie fördern. Wenn das Land sagt, wir wollen auf Elektromobilität oder auf Wasserstoff setzen, dann sollten wir das fördern. Kaufanreize schaffen, aber wahrscheinlich ist beispielsweise eine Ladeinfrastruktur viel wichtiger als die Prämie.
Ja.
Aber das gilt natürlich nicht für die etablierten Produktlinien. Gibt überhaupt keinen Grund. Da könnte ja jeder um die Ecke kommen. Jetzt in Corona sowieso. Und sagen, naja, ich bin jetzt krisengeschädigt, bitte gebt mir eine Prämie für irgendetwas.
Ja, und streng genommen, also ich bin ja schon kein Fan davon, Prämien jetzt bei Autos da wieder einzuführen, aber wenn wir schon die Automobilindustrie retten, müssten wir dann nicht auch ganz andere Industrien in Deutschland retten, zum Beispiel auch den Hotels, geht es gerade unglaublich dreckig.
Also, ja, aber das ist dann eine Rettungsorgie ohne Ende.
Ja.
Also ich finde ungeheuer wichtig, dass Firmen in einer Zeit, wo unverschuldet durch sie sozusagen Betriebe stillgelegt sind, Kundschaft wegbricht, wie auch immer, dass in einer solchen Zeit man Überbrückungskredite bekommt.
Ja.
Und ich meine, wir haben ja intensiv über Lufthansa gesprochen. Das ist ja die 9 Milliarden, wenn es denn so weit kommt, das ist ja keine Ausgabe des Staates, sondern es ist ein Kredit des Staates,
ja, um
den die Lufthansa zurückzahlen muss.
Um da kurz nochmal abzuschweifen, du hast Fridays for Future auf Twitter zitiert.
Ja.
Das ist richtig, ne? Du hast Fridays for Future als wirtschaftliche Dummköpfe.
Ja, also nicht bezeichnet. Als Dummköpfe, sondern als wirtschaftliche Dummköpfe. Ja, natürlich, weil die was verwechseln. Denn es wird ja nicht Geld in die Lufthansa gesteckt, das nicht mehr zurückkommt, sondern es ist eine Schuld der Lufthansa, die sie abbezahlen muss.
Ja.
So, und wenn ich Aktien zum Niedrigkurs heute habe, dann wird das mit höchster Wahrscheinlichkeit sogar ein ganz profitables Geschäft für den Bund,
ja.
Wenn die Airline wieder fliegt. So, also das wird kein schlechtes Geschäft für den Bund. So, aber deswegen habe ich gesagt, die sind wirtschaftsdoof. So hat übrigens, ich habe fast so viele Likes bekommen.
Ich weiß.
Wie der Friday for Future Tweet. Ne? Ich war relativ gut in Form.
Ich glaube, du hast es aber auch ein bisschen zu ernst genommen. Also ist auch egal, was bei mir nur gerade wieder auffällt.
Vielleicht hat Friday for Future das Wirtschaftsdumme zu ernst genommen. Die waren ja ganz beleidigt. Also die Reaktionen drauf, das war... Also,
ja, du hast sie als Dummköpfe wie bezeichnet.
Ganz beleidigt.
Glaubst du, du wärst nicht beleidigt, wenn man dich als Dummkopf bezeichnen würde?
Also was glaubst du, was man nicht schon alles bezeichnet hat im Laufe meines
Lebens? Ja, das kann ich mir vorstellen.
Also wirklich.
Nee, ja.
Nein, also wer so hart austeilt wie Friday for Future,
ja,
der muss auch einstecken können. Ganz simpel. Aber wir waren ja im Grunde bei der Rettungsarie.
Ja.
So, und das, deswegen in die Diskussion möchte ich gar nicht kommen, dass die Hotellerie und der Maschinen- und Anlagenbau und,
ja, ja.
Dass da überall sozusagen Milliarden fließen und Subventionen fließen, sondern wir müssen bei der Autobranche schon klar machen, dass es über die schon existierende Prämie für Elektroautos, dass da nichts gehen sollte.
Wie siehst du das denn? Also es fällt mir immer schwer, auch über die Automobilindustrie zu sprechen, weil ja in Deutschland 800, ich glaube knapp über 800.000 ja. Menschen in dieser Industrie angestellt sind. Und gerade für mich als einen 19-Jährigen ist es schwer, einfach zu sagen, ja, dann streichen wir mal eben 800.000 Arbeitsplätze. Ich bin aber der Meinung, dass diese Plätze ja sowieso in den nächsten Jahren irgendwann wegfallen müssen und werden. Also wir können ja nicht weiterhin Autos bauen, die so schlecht für diesen Planeten sind. Also es muss ja irgendwann ein Wandel passieren. Was ist da? Du hast da vielleicht eine differenzierte Meinung, weil also von mir aus würde ich das sowieso alles schon jetzt kappen.
Einfach mal verbieten.
Ja, eigentlich, es geht ja nicht mehr. Nein, ich würde das schon gerne über einen gewissen Zeitraum machen, dass diese Menschen...
Wie viele Jahre wird es in der Autobranche geben?
Also ich hätte eigentlich gesagt, dass man vor 10 Jahren schon hätte anfangen müssen. Und dass
ja, aber das hat man nicht.
Ja,
wie viel würdest du ihr als... Wenn du jetzt Politiker wärst, wie viel Zeit würdest du ihr geben?
Also ich bin davon überzeugt, dass man in 5 bis 10 Jahren zumindest einen großen Teil dieser Arbeitsplätze umschulen könnte und dafür sorgen könnte, dass da wirklich nicht Menschen komplett auf die Schnauze fallen.
Also uns Liberalen wird ja oft nachgesagt, dass wir sagen, der Markt wird es richten.
Ich weiß, das auch so. Beim Klimawandel. Der Markt macht das super.
Ja, nee, aber ich glaube, dass in dieser ganzen Debatte tatsächlich das Kundenverhalten eine Schlüsselrolle sein wird. Denn die Chinesen setzen auf die Batterie und sie setzen auf Wasserstoff.
Ja.
Auf beides Antriebsformen, wo wir heute in Deutschland nicht gut sind.
Ja.
So, das heißt, und das ist einer der größten Absatzmärkte für die deutsche Automobilbranche. Das heißt, der Druck wird extrem werden. Und Tesla verkauft heute an der Ost- und Westküste der USA mehr Autos als die gesamten Luxusautos von BMW, Volkswagen und von Daimler.
Ja.
Das heißt, im zweitgrößten Automobilmarkt der Welt ist der Marktdruck genauso da. Das heißt, deswegen bin ich relativ nüchtern. Wer verändertes Kundenverhalten verschläft,
ja,
wer gleichzeitig auch den Ansprüchen der Gesellschaft nach Umweltfreundlichkeit nicht viel zu langsam und träge Rechnung trägt.
Ja, eigentlich geht das sogar gegen...
Den bestraft der Markt.
Ja.
Und das wird passieren. Deswegen waren ja die drei Großen in Deutschland schon vor Corona in Trouble.
Ja.
Die hatten richtig große Probleme.
Bist du denn überhaupt davon, ich weiß, das ist auch wieder ein sehr allgemeines Thema darüber, aber bist du überhaupt noch davon überzeugt, dass Autos, also der Einzelverkehr, dass das überhaupt noch zukunftstragend ist? Oder weil ich zum Beispiel bin totaler Fan davon zu sagen, wir müssten sowieso schon längst viel mehr auf öffentlichen Personenverkehr legen. Wir müssten viel mehr, auch zum Beispiel Deutschland hat ja letztes Jahr, ich glaube, 6 Kilometer nur an Schiene ausgebaut, ja, während wir, ich glaube, über 200 Kilometer Straßen und Autobahnen gebaut haben. Findest du nicht auch, dass da vielleicht mal so langsam, also das heißt so langsam, eigentlich müsste da längst schon eine Umverteilung stattfinden?
Das heißt Umverteilung. Im Grunde müsste schon längst sozusagen die neuen Verkehrslösungen viel massiver gepusht werden. Von Bund, Länder und Kommune.
Ja.
Das ist überfällig, denn ich meine, mir passt es doch nicht mit die Staus in München.
Ja.
Das ist unsäglich. Ne? Münchner verbringen die längste Zeit aller Deutschen im Stau, in der Innenstadt. Und das ist ja nicht nur für die Autofahrer, das ist für die Passanten, für alle ist das, für die Gebäudeinfrastruktur, für alles ist das nicht gut. Natürlich, da bin ich dabei, aber wir haben noch nicht über die 800.000 Menschen gesprochen.
Das stimmt.
Na, und über den Zeitraum des Abknipsens.
Ja, aber glaubst du nicht, dass man da auch eine gewisse Umverteilung vornehmen könnte, wenn man diese 800.000 Menschen zum Beispiel dafür einsetzt, halt das ganze Schienennetz weiter auszubauen?
Also, man stellt sich es einfacher vor, wie Umschulungen stattfinden, als es in Wirklichkeit ist.
Ja.
Und ich habe ja selber damit viel Erfahrung gesammelt. Wir haben bei Telekom Tausende von Kupfertechnikern auf All-IP umgeschult.
Ja.
So, und das ist ein ganz, ganz schwieriger Prozess. Weil Menschen haben ein lebenslang eine Technologie gelernt. Und deswegen sprechen ganz viele Fachleute darüber, dass zum Beispiel auch Ingenieure, die nichts anderes gemacht haben als Verbrennungsmotor,
ja,
extrem schwierig umschulbar sind. So, also das ist nicht nur, man macht einen Kurs von 6 Monaten und dann läuft das.
Ja.
So, jetzt geht es ja genauso, ich meine, wir reden drüber, um mal die Autobranche zu verlassen, im Handel, die Kassiererin bei Rewe. Natürlich werden wir relativ bald Läden haben, wo du bargeldlos einkaufst und wo du sozusagen dann die Rechnung digital bei dir abgebucht wird.
Ja. So.
Das heißt, Hunderttausende von Einkäuferinnen umschulen.
Ja.
Na, wir haben die Problematik der Schlecker Beschäftigten, haben wir ja alle noch ein bisschen in Erinnerung. Das heißt, ja, das sind ganz schwierige soziale Veränderungsprozesse. So, und deswegen, so wie so leicht wir jetzt über Transformation reden,
ja,
und sagen, naja, die Autobranche, der Markt richtet vieles und die Konkurrenz und die haben was verschlafen und versaubeutelt.
Das mit dem Markt richten, sagt deiner Partei.
Nein, das sage ich in dem Fall auch. Das ist ja relativ simpel. Die Chinesen haben, die werden anders Auto kaufen. So, und die werden andere Antriebstechnologien, werden da Quoten setzen.
Ja.
Und die Amerikaner haben schon, der Markt in USA im Luxussegment von Tesla hat schon entschieden. Na, also das Ding, also der Markt ist ja nichts Böses, sondern das sind Menschen wie du und ich, die dann sagen, ich kaufe einen Tesla oder ich kaufe ein Elektro-Mini. Na, das ist dann eine Entscheidung, die man fällt. Und in den USA haben Kunden entschieden und in China, weil das ja sozusagen keine Marktwirtschaft ist, sondern eine gelenkte Staatswirtschaft, wird der Staat das entscheiden.
Ja, aber hier in Deutschland wird ja gerade quasi der Markt manipuliert. Also natürlich würden mehr Menschen sich auch, würden mehr Bahn fahren oder würden auf ein Auto verzichten, aber wenn wir ihnen jetzt sogar noch Prämien geben, ja, bis zu 6.000 Euro, ja, dann kannst du doch auch nicht mehr sagen, der Markt wird das schon richten. Wir greifen doch so stark in diesen Markt ein.
Ja, das ist der Punkt, wenn ich aber in den Markt eingreife, kann der Markt nicht mehr richten.
Ja, meine ich. Das funktioniert doch alles nicht. Wir müssen doch mal mit Verstand und wir müssen doch mal mit einem sozialen Bewusstsein daran gehen.
Du redest mit einem, der in die Kirche geht.
Du gehst in die Kirche?
Mit einem, der gläubig ist. In dem Fall bin ich doch deiner Meinung. Da brauchen wir gar nicht rumdebattieren.
Ja.
Wenn du verzweifelt einen Konflikt suchst, da findest du ihn nicht.
Du machst mich doch immer hier im Podcast nieder. Ich suche doch hier gar keinen Konflikt.
Natürlich, deswegen habe ich ja gesagt, Kaufprämien sind das Falsche.
Ja,
gut. Und zweitens habe ich dir auch zugestimmt, dass wir wirklich vom Individualverkehr wegkommen müssen.
Ja.
So, und natürlich stelle ich mir eine Metropole vor, wo im Grunde tatsächlich mal smarte Verkehrssysteme da sind, wo im Grunde Elektroautos innerstädtischen Verkehr bewältigen, wo smarte Fahrräder und Bikes da sind.
Ja, aber jetzt guck mal,
Elektrobusse da sind.
Ja.
Wie auch immer, wunderbar.
Ja, aber guck mal, ich bin der naive 19-Jährige.
Du bist nicht naiv, du bist ganz schön
mit
Schiffen hinter den Ohren.
Ich kenne mich vielleicht auch nicht so gut mit dem Markt aus, wie du das tust, aber du bist doch Politiker für Innovation und das ist doch dein Thema.
Ja, deswegen sage ich, keine Kaufprämie.
Ja, genau, aber hast du nicht konkretere Lösungsansätze, wie überhaupt sowas in Zukunft, wie überhaupt ein Verkehr in Zukunft in Deutschland funktionieren kann?
Ja, also dazu haben wir, glaube ich, umfassend, das sind Konzepte, da können wir gerne mal eine eigene Stunde machen.
Ja, aber diese 800.000 Angestellte, wie kriegen wir die denn?
Ja, das ist, darüber würde ich gerne wirklich reden wollen.
Ja.
Weil wir können nicht einfach Industrien abknipsen und dann sagen, naja, dann wird umgeschult. Das ist nicht trivial. Also ich habe in der Wirtschaft Zeiten erlebt, da wurden Menschen mit 45 früh verrentet.
Ja.
Ne? Und es ist ja auch nicht so, wenn man jetzt den Bergbau anguckt, im Saarland oder im Ruhrgebiet,
ja.
Da war ja nichts mit Umschulung. Vor allem, du hast ja im Grunde in solchen Städten wie Wolfsburg oder Saarlouis oder Ingolstadt,
ja,
da gibt es ja nur Auto. Das heißt, du redest dann nicht nur über Umschulung, du redest auch drüber, wo gibt es denn andere Jobs.
Ja.
So, und natürlich reden wir, wenn die Autobranche in diesem Lande massiv geschwächt wird,
ja,
ohne dass richtige Umschulung und neue Jobs entstehen, dann reden wir über abgehängte Regionen, so wie das Ruhrgebiet im Norden des Armenhaus der Republik ist.
Ja, aber du redest jetzt, also ich finde, du redest relativ gut daran vorbei, aber was, wie könnte man denn konkret, gehen wir mal von einer Persona aus, gehen wir mal irgendwie von Hans, der schraubt bei Volkswagen an irgendeiner Stelle an einem Auto etwas zusammen. Wie kann man ihn denn jetzt von diesem normalen Verbrennungsauto, wo könnte man denn diese Leute reinsetzen?
Also im Grunde, also
vielleicht will ich ja irgendwann die FDP mal wählen.
Nein,
aber mir fehlt es gerade irgendwie ein bisschen an Lösungsansätzen
bei euch. Ist deine Sprache ziemlich verräterisch? Wo kann man Hans reinsetzen?
Ja, nee, was passiert denn mit Hans?
Nein, Augenblick mal. Menschen werden nicht reingesetzt,
ja,
sondern Menschen entscheiden sich für einen Beruf. Sie wollen auch Freude und Spaß haben, sie wollen Kollegialität haben, sie machen ja nicht nur Handgriffe, sie sind in einem Arbeitsteam. Ja,
aber diesen Beruf gibt es jetzt nicht
und
mehr.
Und vieles, doch, das gibt es alles. Deswegen sind ganz viele Menschen, die zu früh in die Rente gehen,
ja,
werden auch psychisch erkranken und sie tun das, weil ihnen die Kollegialität und das Team fällt. Das heißt, Menschen zerrt man nicht einfach raus und setzt sie woanders rein.
Ja, was macht man denn?
Zuallererst müssen wir neue Jobs schaffen. Das ist das Allererste.
Ja, aber das klingt ja geil.
Lass mich doch mal ausreden.
Ich lass dich ausreden.
Naja, lass mich mal ausreden. Und wenn du mich ständig unterbrichst und behauptest, dann ich würde es nicht sagen, dann hat das natürlich keinen Sinn. Wir müssen das ganze Thema der Gründung vorantreiben. Und zwar wirklich Technologiegründungen, Biotech, mhm, Raumfahrt,
mhm,
gerne Elektromobilität, Batterie, Speichertechnologien, was auch immer. Also die Gründerthematik muss in diesem Lande massiv forciert werden. Und zwar gerade in den automobilen Monokulturen. Zum Zweiten müssen wir alles tun, damit das Handwerk attraktive, auch digitalere Jobs hat.
Ja.
Na, denn das Handwerk hat ja in weiten Teilen sozusagen das Thema Digitalisierung und Modernisierung der Jobs noch nicht so richtig in die Umsetzung gebracht, aber da wären typische Jobs, wo Menschen aus Automobilfabriken vielleicht einfacher reingehen könnten, als wenn man sagt, sie sollen Finanzbeamte werden. Das dritte große Thema heißt, wie können Gründungen relativ rasch zu Mittelständlern werden? Also ja, dass sozusagen das Wachstum im Mittelstand vorangetrieben wird. Das hat zutiefst mit der Frage zu tun, gibt es attraktive Standortbedingungen? Wie ist die Bürokratie in einem Lande? Wie ist die Unternehmensbesteuerung für Mittelständler? Das sind im Grunde alles Themen, die damit zu tun haben, dass ich neben die klassische Automobilbranche beginne, und jetzt reden wir über einen Zeitraum, ich würde ihn wahrscheinlich verdoppeln, denn im Ruhrgebiet, das musst du wissen, in den 60er Jahren...
Ich komme aus dem Ruhrgebiet.
In den 60er Jahren begann die Transformation des Ruhrgebiets.
Ja.
Also wurde im Grunde eingeläutet, dass da die Steinkohle irgendwann zu Ende geht.
Ja, ich weiß, mein Vater ist damals auch quasi aus dieser Branche, aus dieser Welt raus, eigentlich in diesem ganzen Gebiet, der kommt auch aus Duisburg.
Ja.
Das sind ja alle.
So, also ich glaube, 20 Jahre ist ein Zeitraum, denn du brauchst ja, bis ein Startup lebt und gedeiht, bis ein Startup wächst, bis es zum Mittelständler sich entwickelt und. Das sind im Grunde Jahre, die da vorübergehen, und bis da akzeptable Arbeitsplätze da sind, geht eine Zeit rüber. Das heißt, wir sprechen eigentlich über eine allmähliche Transformation, wo das eine so runtergeht und das andere hoffentlich wie kommunizierende Röhren nach oben geht. So, das heißt aber auch, dass wir tatsächlich auch nachdenken, Biotechnologie.
Ja.
Grüne, rote Biotechnologie, Denn das sind große Zukunftsjobs. Na, denn wir müssen ja auch an die Menschen denken, die heute als Lehrling, als Auszubildender bei VW anfangen. Na, oder in 10 Jahren. Also diese ganze Frage, wir wollen ja nicht sozusagen für eine Antriebstechnologie ohne Zukunft ausbilden. So, deswegen kommt ein zweites großes Thema, wie sieht eigentlich die berufliche Bildung aus? Ist die sehr eng, Deckelchen aufs Töpfchen? Das heißt, der Werkzeugmacher oder der Mechatroniker und dann wirst du dafür ausgebildet? Obwohl du vielleicht im Laufe deines Lebens 4, 5 unterschiedliche Jobs haben wirst.
Glaubst du, man sollte so eine Ausbildung allgemeiner?
Man muss die
breiter
dann viel breiter ausbilden am Anfang und die Spezialisierung deutlich später.
Ja.
Und eher sozusagen fast berufsbegleitend und in Modulen das Thema der Spezialisierung erwerben. So, das heißt aber, das deutsche Berufsbildungssystem ein Stück auf den Kopf stellen. Übrigens ist das nicht revolutionär, die Schweiz macht das so.
Ja, und ich wollte gerade sagen, also du hast jetzt gesagt, quasi bis, also gehen wir mal von 20 Jahren aus, also bis, sagen wir mal, 2040, ja. Würdest du sagen, würde diese Transformation vorangehen? Ich glaube wirklich, dass das alles viel schneller passieren könnte, weil wenn wir uns gerade auch mal so eine Krise wie Corona anschauen, wo ja kollektiv gehandelt wird und wir relativ schnell ein Problem bewältigen können, wenn sich nämlich mal Politiker auf den Hosenboden setzen würden, um dich zu zitieren. Und wenn sich aber auch jeder Konsument auf den Hosenboden setzen würde, glaube ich, könnte man so eine Transformation auch der Automobilindustrie schon in 10 bis 15, vielleicht sogar 5 Jahren schaffen. Wenn wir halt nicht so einen Mist bauen, wie das, wo wir hier gerade drüber gesprochen haben.
Du überschätzt die menschliche Natur.
Na, ich glaube nicht.
Sowohl die Konsumenten agieren häufig irrational und nicht vernünftig, genau wie die Politiker. So, und natürlich, wenn alle vernünftiger reagieren würden,
ja,
nur sie tun es nicht.
Ja.
Weil sie sind getrieben von eigenen Interessen, sie sind getrieben, ich sage immer, es gibt 3 große Motive, Geld, Macht und Liebe.
Das lässt
Manche sagen Geld, Macht und Sex. ja, aber das sind im Grunde sozusagen unterhalb der Vernunft,
ja,
unterhalb dieser Vernunft sind das 3 große Themen.
Ja.
Wo Menschen sagen, womit mache ich Karriere, womit mache ich Geld und womit kann ich meine sexuellen Bedürfnisse oder meine Liebesbedürfnisse?
Das Liebesthema ist, glaube ich, das Schwierigste.
Ja,
das kann man nicht so. Ich finde das, ich würde gerne den Podcast hier mal wieder so ein bisschen zum Ende bringen, aber ich finde gerade, dass. Ja, dass wir reden ja, schon wieder.
Hab ich jetzt dir jetzt Antworten gegeben, was zu tun ist?
Ja, ein bisschen konkreter, aber ich habe ja auch nachgebohrt.
Ne, du hast mich ständig unterbrochen und dann habe ich endlich mal die Chance gehabt, am Stück was zu sagen.
Ja, wenn man so viel redet, dann muss ich auch irgendwann mal reingrätschen. So, ja. Ich glaube, ich finde über Geld, Macht und Liebe können wir gerne auch nochmal in einem Podcast reden. Und ich bin mal gespannt auf das Feedback zu dieser Folge. Mal schauen, wie die Zuhörer so zur Automobilindustrie stehen. Ich kann das gerade schlecht einschätzen, weil ich hätte dich auch ganz anders eingeschätzt. Aber wir freuen uns mal wieder auf euer Feedback. Wir setzen uns auf den Hosenboden und wir sehen uns wieder nächste Woche. Ciao.
Ciao.
Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.